Wenn Sie ein Glas Wasser oder ein Fläschchen Wasser in die Hand nehmen, meine Damen und Herren, und dieses Fläschchen schütteln und anschließend behaupten, an diesem Wasser hätte sich etwas geändert, dann werden Sie keinen Wissenschaftler der Welt finden. Das sollte keine Aufforderung sein. Sie werden in diesem Fall keinen Wissenschaftler der Welt finden, der Ihnen bestätigt, dass hier ein Unterschied zwischen dem Wasser vorhanden ist, das Sie geschüttelt haben, und dem, das Sie vorher in der Hand hatten. Einfach deshalb, weil sich mit keiner Messmethode, die es zurzeit gibt, ein Unterschied feststellen lässt. Das Wasser hat anschließend genau die gleiche Masse, es hat die gleichen physikalischen Eigenschaften. Das Schütteln dieses Fläschchens hat an den physikalischen, chemischen Eigenschaften, die messbar sind, absolut nichts geändert. Wenn Sie als Theoretiker ein solches Problem behandeln und sich mal überlegen, dass Sie durch das Schütteln des Fläschchens ja durchaus Energie in das Fläschchen hineingebracht haben müssen, diese Energie kann ja nicht verschwunden sein, sie bewegt sich in einem Bereich, in dem man sehr große Schwierigkeiten, wie ich sagte, hatte, das zu messen, dann stellt man fest, dass es in Form von nicht-thermischer Energie gespeichert werden kann, dass diese nicht-thermische Energie zu gigantischen Zahlen führen kann in einem Wellenlängenbereich, der sich bei langwelligen Frequenzen befindet, um eine Zahl zu nennen. Sie können durch einen einzigen Schüttelprozess 10 hoch 30 Phononen, 10 hoch 30 Phononen, das ist also eine 1 mit 30 Nullen, durch einen einzigen Schüttelprozess können Sie 10 hoch 30 Phononen in dieses Fläschchen hineinbringen. Sicher klingt das sehr schnell ab, aber selbst wenn 10 hoch 20 Phononen, eine unvorstellbare Zahl, in der Sekunde abklingen würden, dann würde das 10 hoch 10 Sekunden, 10 Milliarden Sekunden dauern, bis diese Phononen aus dem Fläschchen wieder draußen wären. Und das ist 10 hoch 10 Sekunden, das sind 10 hoch 5 Tage, das sind also ungefähr 100 Jahre. Die Realität der Messbarkeit steht oft in einem völligen Gegensatz, man kann sagen im Widerspruch zu dem, was der gesunde Menschenverstand des Wissenschaftlers in einem solchen Fall durchaus nicht nur für möglich hält, sondern für zwingend kalkulierbar erschlüsselt. Nun, diese Schwierigkeit, das, was sich in einem ultrafeinen, in einem Bereich abspielt, der sich der Messbarkeit entzieht, diese Schwierigkeit sehen Sie besonders in der Biologie. Fische beispielsweise haben Detektorsysteme, die so empfindlich sind, dass sie eine Taschenlampenbatterie noch aus 100 Kilometern Entfernung wahrnehmen könnten. Rein theoretisch, sie tun es natürlich nicht, weil sehr viele Störquellen dazwischen sind, aber ihre Sensitivität ist so hoch, dass sie in der Lage wären, über mehrere hundert Kilometer sogar eine Taschenlampenbatterie zu erschnüffeln aufgrund ihrer elektrischen Feldwirkung. Diese hohe Detektorleistung wird nirgends erreicht. Sie können heute kein Detektorsystem mit dieser hohen Sensitivität bauen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir mit unseren physikalischen, chemischen Detektorsystemen in einem Bereich arbeiten, in dem wir nichts mehr feststellen, sind wir zwingend genötigt zur Schlussfolgerung, dass das für Lebewesen, für biologische Systeme noch lange nicht der Fall sein muss. Mit anderen Worten, auch da, wo wir wissenschaftlich mit unseren Messmethoden nichts registrieren können, muss gefolgert werden, dass biologische Systeme durchaus noch Signale empfangen können, auf diese Signale reagieren können, sie umsetzen können in eine biologische Relevanz. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel bei Schmetterlingen. Schmetterlinge können sich über viele Kilometer Entfernung noch gegenseitig wahrnehmen. Die herkömmliche Wissenschaft, die ja von dieser Tatsache nicht abstreichen kann, die diese Tatsache nicht leugnen kann, erklärt diese Zusammenhänge über Duftstoffmoleküle oder Sexuallockstoffe, die angeblich schon mit einzelnen Molekülen über solche Entfernungen solche Effekte auslösen sollen oder können. Es gibt keinen Beweis für diese Rezeptortheorie, aber andererseits wird die Behauptung von seriösen Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet arbeiten und die diese Wechselwirkung auf elektromagnetische Signale zurückführen, die über diese Sexuallockstoffe moduliert werden können. Andererseits wird die Behauptung dieser Wissenschaftler ernsthaft widersprochen, obwohl es weder einen Beweis für die Richtigkeit der Rezeptortheorie gibt, noch einen Gegenbeweis dafür, dass diese elektromagnetische Kommunikationstheorie falsch sein muss. Im Gegenteil, diese Wissenschaftler, es handelt sich hier um den Biologen Callahan, haben sehr plausibel machen können, dass solche Wirkungen, solche Wechselwirkungen zum Beispiel auch gegen die Windrichtung funktionieren, etwas, was von der Rezeptor-Duftstoff-Theorie hier gar nicht verständlich ist. Sie haben zeigen können, dass die Antennen der Insekten, die Fühler der Insekten, in Amerika sagt man zu Fühlern Antennen, wirklich Antennen sind, dass sie die Form von Antennen haben, dass sie die Fähigkeit haben, resonanzhaft in den entsprechenden Wellenlängenbereich zu reagieren. Sie haben alle notwendigen Voraussetzungen für den Beweis erbracht. Geglaubt wird er deshalb nicht, weil er mit den herkömmlichen Geräten, mit den sehr unsensitiven Messinstrumenten nicht direkt nachweisbar ist. Dabei hindert es die biochemisch orientierten Wissenschaftler überhaupt nicht, dass Elektrorezeption zwischen verschiedenen Tieren schon längst klare Sache ist. Es ist unvorstellbar, dass zum Beispiel Fischschwärme in einem Wasser ihre Richtung plötzlich spontan deshalb ändern können, weil irgendwelche Fische Duftstoffe oder sonst irgendetwas ausstoßen. Das funktioniert nur über eine spontane elektromagnetische Kopplung zwischen den Systemen. Man weiß heute, dass zum Beispiel Zugvögel sich allein nach den elektromagnetischen Verhältnissen orientieren, wenn sie nach Afrika fliegen und nicht etwa deshalb, weil dort Weibchen sitzen, die Sexuallockstoffe emittieren. Ähnlich ist die Situation in der Biochemie, in der Betrachtung der DNA, in der Betrachtung unseres Erbmoleküls, ein Molekülfaden, auf dem in molekularer Schrift in 10 Milliarden Basenbahnen die genetische Kodierung erfasst ist. Dieses Molekül, das eine Länge von 2 Metern pro Zelle hat, wenn man es auseinanderziehen könnte, in Wirklichkeit ist es sehr, sehr kompliziert, in jeder Zelle auf einem Volumen von einem Milliardstel Kubikzentimeter verdrillt. Dieses Molekül wird von der Biochemie durch großartige Arbeiten, daran möchte ich keinen Zweifel lassen, heute noch als ausschließlich gesehen, als ein Molekül, das übersetzt wird in Ribonukleinsäure, in eine andere Nukleinsäure und über die Kodierung, die Kodierung der Eiweiße in den Zellen der Proteine bestimmt. Dieses zentrale Dogma der Molekularbiologie ist nie ins Wanken geraten, obwohl man seit langem definitiv weiß, dass diese biochemische Funktion der DNA von höchstens 1% der DNA in der Zelle wirklich durchgeführt wird. 99% der DNA in einer Zelle führt eine völlig andere, bisher unbekannte Funktion durch. Aber die Verankerung der herkömmlichen biochemischen lokalen Denkweise hat dazu geführt, dass man aus dieser bekannten Tatsache, inzwischen wohlbekannten, akzeptierten Tatsache, dass 99% diese genetische Regulationsfunktion gar nicht erfüllen, den Schluss zieht, also sind diese 99% überflüssig. Man spricht von einer redundanten, von einer nicht brauchbaren, von einer egoistischen DNA. 99% von einem 2 Meter langen Faden, das gäbe, weil wir 10 hoch 13 Zellen haben, das gäbe 10 hoch 13 Meter, 10 hoch 10 Kilometer Molekülfaden völlig unnütz produziert. Und diese makabre Widersprüchlichkeit stört in der heutigen Wissenschaft keinen Menschen. Wir haben uns von den Wissenschaftlern einen Positivismus aufzwingen lassen, der letztlich das Ziel und die Regel beinhaltet: Glaube nur das, was mit den herkömmlichen und ich sagte vorhin schon sehr rudimentären, im Grunde genommen sehr wenig sensitiven Messgeräten, die uns die Technik liefert, schwarz auf weiß belegbar ist. Und alles das, was nicht belegbar ist, existiert per Definition nicht. Und diese Einstellung ist im Grunde genommen, meine Damen und Herren, unwissenschaftlich. Unwissenschaftlich deshalb, weil man nicht nur in einer Welt der Realitäten, der Aktualitäten, der wirklich nachweisbaren Effekte lebt, sondern wir leben in einer Welt auch der Möglichkeiten, der von unserem Geist vorgegebenen Möglichkeiten. Und diese Welt der Möglichkeiten gehört auch zur Realität. Es genügt nicht nur, immer diesen Positivismus zu frönen, der in seinen Auswüchsen oft mehr Unheil anrichtet als die Dogmen der Kirche in der Vergangenheit, sondern wir sind genötigt, wenn wir Wissenschaftler sein wollen, die Regeln der Wissenschaft, der Logik, unsere eigenen Regeln, die von der Wissenschaft so hochgehalten werden, auf die wissenschaftliche Diskussion selbst anzuwenden. Nun, diese Problematik, der wir uns ausgesetzt sehen durch eine Überspitzung, durch eine unlogische Anwendung des Positivismus, die nicht nur historische Ursachen hat, sie hat natürlich auch einen zweckmäßigen Hintergrund, der darin besteht, dass sich die Wissenschaft als einzige intersubjektive Disziplin zwischen den Menschen aufbaut. Die Wissenschaft bemüht sich darum, eine objektive, Sie kennen das Wort objektiv, wissenschaftlich, eine objektive Basis aufzubauen, die als ein Grundgerüst zwischenmenschlicher Kommunikation, das von niemand angetastet werden kann, etabliert werden soll. Dieser Hintergedanke ist von dieser Zweckmäßigkeit her betrachtet nicht falsch. Sie ist deshalb genötigt, immer nur das zu akzeptieren, was an jeder Stelle in der Welt immer wieder zu den gleichen Ergebnissen führt. Wir kennen diese Dinge der Reproduzierbarkeit. Sie steht aber damit in einem gewissen Gegensatz zum Fortschritt selbst, denn sie muss alles anzweifeln, was dem Fortschritt dient, was dazu führt, dieses etablierte Grundgerüst unter Umständen in Frage zu stellen oder sogar beiseite zu räumen. Wir sehen diese Problematik heute auf allen Gebieten der Wissenschaft. Sie können diese Problematik erkennen in den grundlegenden Wissenschaften, in der Elementarteilchenphysik beispielsweise, wo der Streit ausgebrochen ist, ob Elementarteilchen wirklich Elementarteilchen sind. Je mehr man die Teilchen zu lokalisieren versucht, je mehr man in einen Bereich vorstößt, in dem die Teilchen nur noch an einem Punkt fixierte Einheiten sein sollen, umso weniger tun sie im Experiment einem den Gefallen, das wirklich zu sein. Sie verschwimmen, sie bilden neue Strukturen, sie zerfallen, bauen sich immer wieder auf. Je mehr man versucht, lokal und stationär zu lokalisieren, umso weniger ist die Natur bereit, diesem Zwang unseres Geistes sich zu unterwerfen. Ähnlich ist die Problematik in der Biologie. Ich erwähne dieses Beispiel mit der DNA, die zu 99% eine ganz andere Funktion durchführt als die, die vom zentralen Dogma der Molekularbiologie, das molekularbiologisch definiert ist, das lokal definiert, das auf biochemischen Regulationsmustern beruht, dass dieses Modell, dass diese Vorstellung höchstens 1% der Wahrheit aussagt, wenn man nicht von der absurden Vorstellung ausgeht, die Natur produzierte 99% dieses wesentlichen Moleküls völlig nutzlos. Wir haben dieses Problem auch in der Medizin, besonders in der Medizin. Wenn Sie sich die heutige Medizin, ihre Auswirkungen, ihre Gefahren ansehen, dann stellen Sie fest, dass das Problem darin besteht, dass man immer wieder nur zu lokalisieren versucht, dass man reproduzierbare biochemische Untereinheiten sucht, in denen diese positivistischen Regeln der Wissenschaft erfüllt sind und dass alles, was diese Zwangsregeln nicht erfüllt, als unwissenschaftlich, als unwirklich gilt. Und der Mensch ist leider nun, das biologische System ist alles andere als ein lokalisierbares biochemisches Substrat. Das biologische System ist ein so hochkompliziertes, komplexes Netzwerk aus verschiedenen ineinander verzahnten, verflochtenen Funktionen, die ihre Fähigkeit, ihre Existenz, ihre Lebensfähigkeit, ihre Struktur, ja das Wesen überhaupt nur dem Umstand verdanken, dass sie das nicht sind, dass sie kein biochemisches Substrat sind, dass sie mehr sind als das, dass das über die biochemische Kopplung hinausgeht. Wenn der Sinn des Lebens darin bestünde, eine biochemische Reaktion zu sein, dann fragte man sich, warum es nicht dabei geblieben ist, warum es supramolekulare Wechselwirkungen gibt, warum über diese Einheiten der molekularen Mechanismen hinaus sich Einheiten aufgebaut haben, Zellen, Zellorganismen, Populationen, Gesellschaften, die miteinander wechselwirken, die sich untereinander verständigen können, die sich aufbauen und desorganisieren können, die ineinander verflochten sind. Aber all diese Effekte, die das Leben eigentlich ausmachen, werden von unserer heutigen Wissenschaft verleugnet. Und das macht sich auch in der Behandlung der Menschen dann bemerkbar. Es werden nach Substanzen gesucht, die die Biochemie verändern, die in die Biochemie eingreifen, die nur dann anerkannt werden, wenn sie einen biochemischen Effekt, einen reproduzierbaren biochemischen Effekt auslösen, die ungeachtet der Tatsache, dass jeder Mensch als Gesamtheit, als Einheit eben gerade individuell reagieren muss, die ungeachtet dieser Tatsache darauf pocht, einen positivistischen, reproduzierbaren, mit den Regeln, mit den starren, unüberlegten, unlogischen Regeln der Wissenschaft in Einklang gebracht werden zu können. Nun, wie kann man eine solche Problematik überwinden? Ich behaupte, es geht nicht dadurch, dass man eine logische Auseinandersetzung allein führt. Die ist sicher notwendig. Aber ich glaube, man kann eine solche Problematik nur überwinden, wenn man an den Grenzen der Wissenschaft selbst, mit den Spielregeln der Wissenschaft, mit diesen strengen Regeln des Positivismus belegt, dass a, dieses herkömmliche Weltbild falsch ist und b, dass es ein anderes, günstigeres, besseres Weltbild gibt. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Einblendung in unsere experimentelle Arbeit geben, weil ich hoffe, Ihnen damit einen Eindruck vermitteln zu können, wie man einen solchen Beweis, wie man mit den herkömmlichen Regeln der Wissenschaft ein anderes Weltbild aufbauen kann, das alte Weltbild widerlegen kann, und werde anschließend nach den Dias, die ich Ihnen zeigen werde, die Ihnen, wie gesagt, einen Eindruck geben über das, was wir experimentell auf diesem Gebiet ermitteln. Und es lässt sich eben nur experimentell widerlegen. Positivismus heißt experimenteller Nachweis, reproduzierbar mit den strengen Regeln der Wissenschaft. Dass daraus, aus dieser Widerlegung, Konsequenzen folgen, die uns eventuell etwas weiterführen. Wie kann man nun die Dias anmachen? Nächstes Dia. Achso. Der Grundgedanke dieser Arbeit ist der, dass man eine Lichtemission, eine sehr schwache Lichtabstrahlung aus biologischen Systemen misst, die natürlich sehr lange Zeit bestritten worden ist, bis man sie glücklicherweise mit den heutigen Detektorsystemen auch tatsächlich nachweisen kann. Diese elektromagnetische Strahlung als biologisches System ist außerordentlich schwach. Sie wird aber von allen lebenden Organismen emittiert. Sie ist so schwach, dass sie dem Licht einer Kerzenflamme aus etwa 20 Kilometern Entfernung entspricht. Und dank der Technik, vor allem in der Nachkriegstechnik, gelingt es heute, den Nachweis zu führen, dass alle lebenden Strukturen von sich aus eine solche elektromagnetische Strahlung abgeben. Nun, hier hat man eine Küvette, in der sich eine biologische Probe befindet. Man kann zum Beispiel Zellkulturen hier hineinbringen oder Pflanzenkeime oder tierische Organismen. Hier hat man einen Photomultiplier, der durch geschickte apparative Techniken in der Lage ist, durch die Optimierung der Technik in der Lage ist, einzelne Photonen aus dieser Probe noch zu zählen und aufzunehmen. Hier ist eine solche Ausführung, die von einem meiner Doktoranden in Marburg gebaut worden ist, die auch heute noch steht und auch heute noch zu den höchst empfindlichen Geräten dieses Gebietes gehört. Ich glaube, es geht schon. Danke. Sie erkennen hier den Dunkelraum, den ich eben zeigte. In diesen Dunkelraum wird die Probe gebracht. Hier hinten, auf der anderen Seite befindet sich der Multiplier. Hier ist ein Filterrad eingebaut. Man kann im Dunkeln Filter einschalten und auf diese Weise das Spektrum untersuchen. Und es sagt sehr wenig, eine solche Ausführung. Hier sehen Sie nun die Lichtemission der Apparatur selbst. Wenn kein biologisches Objekt in der Apparatur ist, können Sie allein schon ein Signal messen. Diesen Preis müssen Sie bezahlen für die hohe Sensitivität dieses Gerätes. Hohe Sensitivität heißt in diesem Fall, das Gerät selbst gibt auch ein Signal ab. Und dieses Gerät, das man das Dunkelrauschen nennt, dieses Dunkelrauschen, ist hier mal willkürlich gezeigt, also von 100 bis 200 Sekunden sind das die Signale pro Sekunde, die hier aufgezeichnet sind, die aus dem Gerät selbst kommen, die keine biologische Bedeutung haben. Und es ist selbstverständlich, dass, wenn man einen Beweis führen will, das biologische System selbst einen wesentlich höheren Signalpegel haben muss als das Dunkelrauschen, damit etwas nachgewiesen werden kann. Hier, wenn man in dieser Apparatur beispielsweise diese Keime hier, handelt sich um Gurkenkeime, in die Quarzküvette bringt und dann die gleiche Messung wiederholt, die Messung, die ich Ihnen eben zeigte, war die Quarzküvette ohne Keime, dann ändert sich was an dem Photonenstrom. Sie sehen, nun hat man statt weniger Photonen pro Sekunde, die wir vorher hatten, etwa 10, haben wir jetzt über 100 Photonen pro Sekunde und die sehr stark fluktuieren. Ein Beweis dafür, dass diese Systeme von sich aus eine schwache, in diesem Fall Lichtstrahlung abgeben, die sich ständig verändert. Lebende Systeme geben Licht ab. Lebende Systeme, alle lebenden Systeme, man ist sich heute einig auf diesem Gebiet, alle lebenden Systeme strahlen Licht ab. Wenn man sie tötet, geht dieser Lichtstrom auf Null zurück. Und es ist eine ständig sich verändernde Strahlung, es ist eine Art lebendes Licht, ist keine konstante Emission, es ist ein ständiges Flackern, wobei man allerdings sagen muss, wenn man dieses Flackern statistisch genau analysiert, dann ist es erstaunlich ruhig, es ist ein erstaunlich ruhiges Flackern. Hier können Sie auch erkennen, dass diese Lichtabstrahlung keine spontane Chemilumineszenz ist, wie vielfach zur Widerlegung dieser Dinge behauptet worden ist, dass das unbedeutend ist, weil es schwach ist, dass es eine spontane Chemilumineszenz ist, die keine Bedeutung haben kann, dass es eine Zufallsemission ist, die ohne jede biologische Bedeutung ist. Das sehen Sie hier an diesem Beispiel, es gibt inzwischen 30 bis 40 grundlegende Experimente, die das widerlegen. Aber ich zeige Ihnen hier nur mal einen erstaunlichen Effekt, den man von keiner spontanen Lumineszenz erwarten kann. Man verdünnt ein Gift so stark, dass es also biochemisch kaum noch eine Reaktion durchführt. Das ist eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 4, also schon ganz erheblich. Und Sie geben dieses verdünnte Gift auf das System, wobei das Lösungsmittel, das muss ich dazu sagen, keinen Effekt hervorruft. Und dann ändern sich die Photonenabstrahlung nach Zugabe hier ganz drastisch. Es ist eine Veränderung von 50 auf 900 Einheiten. Eine hochsensitive Reaktion des Systems in diesem Indikator elektromagnetische Wellenabstrahlung auf geringste äußere Einflüsse. Also ein Zeichen dafür, dass das System als Ganzes reagiert, dass es unvorstellbar ist, dass es sich hier um eine spontane Reaktion handelt, die durch irgendeinen Zufall, und nur um einen solchen Zufall könnte es sich ja handeln, mit irgendeinem Giftstoffmolekül zusammentrifft. Die Wahrscheinlichkeit dafür wäre praktisch gleich null. Aber hier haben Sie eine extrem hohe sensitive Reaktion, die zeigt, dass das System als Ganzes reagiert, dass es sich um Kopplungen im System handelt, um elektromagnetische Kopplungen, die diese Reaktion auslösen und nicht etwa um einen Rezeptor, der darauf wartet, von einem Giftstoffmolekül beglückt zu werden. Das ist eines der grundlegenden Experimente, die uns die biologische Bedeutung dieses Phänomens schlagartig erklärt, allerdings schlagartig dann, wenn man einige Jahre über diese Kurve nachdenkt, wie wir das getan haben. Diese Kurve sagt so viel über das lebende System, wie man sich zunächst mal aufgrund einer solchen simplen Messung überhaupt nicht vorstellen kann. Wir verstehen 90% dessen, was ein lebendes System ist, aus dieser einfachen Messung. Die Messung sieht so aus, man misst die Lichtemission mit verschiedenen Filtern, man misst also, welche verschiedenen Farben von dem System emittiert werden, und vergleicht diese Strahlung mit der Strahlung, die zum Beispiel ein Glas Wasser hätte, wenn man es auf die gleiche Temperatur erhitzte, wie das Lebewesen selbst hat. Stellen Sie zum Beispiel ein Glas Wasser oder füllen Sie die Küvette Quarz mit Wasser, erhitzen Sie sie auf 37 Grad und messen dann die Photonenintensität. Dann würden Sie, jetzt das ist ein Maß für die Intensität, das ist die Wellenlänge, diese Kurve hier messen. In Wirklichkeit, und zwar bei allen Systemen, die man untersucht, misst man eine solche Kurve, die sich grundsätzlich von dieser Kurve unterscheidet. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Stirbt das biologische System ab, dann geht diese Kurve in diese Kurve über. Biochemisch muss sich nichts geändert haben. Wenn jemand vom Blitz getroffen worden ist, dann werden Sie biochemisch nach dem Tod kaum einen Unterschied sehen. Der hat nach wie vor die gleiche Substanz. Die Substanz hat sich überhaupt nichts geändert. Aber die Organisation der Energie über dem System hat sich schlagartig geändert. Und diese Organisation der Energie über dem biologischen System wird hier in dieser Kurve repräsentiert. Das biologische System unterscheidet sich, insofern haben die Biochemiker nicht Unrecht, ja nicht grundsätzlich von einer biochemischen Reaktion, insofern als biochemische Reaktionen stattfindet und dass das System auch als Materie aufgebaut ist. Es unterscheidet sich aber grundsätzlich dadurch, dass die Energie über diesem System anders organisiert ist. Und zwar grundsätzlich anders, wie Sie hier sehen. Die verschiedenen Wellenlängen des Systems werden ganz anders auf das System verteilt als bei einem Ofen mit 37 Grad Celsius. Ein Mensch ist kein Ofen mit 37 Grad Celsius. Er ist thermodynamisch betrachtet, ich nenne das jetzt absichtlich mal diesen Fachausdruck, ein ideal offenes System, das ganz anderen thermodynamischen Gesetzen gehorcht als ein abgeschlossenes System. Ein ideal offenes System und exakt dieses mit dieser Verteilung hat folgende Eigenschaften. Es hat die höchste Sensitivität, die man sich theoretisch vorstellen kann. Es hat das höchste Signal-Rausch-Verhältnis, wie man auch sagt. Es ist in der Lage, auch dann noch Signale aufzunehmen, zu verarbeiten, in Informationen umzusetzen, auch dann noch, wenn dieses System schon lange nichts mehr registrieren kann. Und diese Systeme sind Detektorsysteme der üblichen, gebräuchlichen Chemie, Physik. Hier handelt es sich um ein offenes Nicht-Gleichgewichtssystem mit höchster Sensitivität. Es handelt sich um ein System, das sich ständig an einer Phasengrenze befindet zwischen einem geordneten und einem chaotischen Zustand. Der chaotische Zustand wird eingenommen, wenn das hier heruntersackt. Wenn diese Verteilung in die Verteilung des Todes übergeht. Es geht über in den geordneten Zustand, wenn es sich über diese Verteilung noch erheben kann. Diese Fluktuation an einer Phasengrenze zwischen Ordnung und Unordnung ist es, die auch diese Sensitivität bewirkt. Nicht dadurch, dass das System kristallartig erstarrt,
ist es sensitiv. Kristallartig erstarren würde heißen, höchste Ordnung. Auch nicht dadurch, dass es chaotisch wie unsere Messinstrumente ist es sensitiv. Sondern es ist dadurch sensitiv, dass jeder Impuls, gleichgültig wie welcher Art, in dem System entweder einen Übergang in den chaotischen Bereich, sprich Desorganisation der Struktur bewirkt, oder einen Übergang in den geordneten Bereich, sprich Organisation, Information. Wir leben ständig an dieser Schwelle zwischen Übergang in diesem Bereich. Diesem Umstand verdanken wir unsere Sensitivität und unsere Flexibilität. Und ich möchte behaupten, dass wir in dieser Verteilung, wenn wir die verfolgen über die verschiedenen Wellenlängen hinweg, hier arbeiten wir nur vom ultravioletten Bereich bis in den infraroten Bereich. Ich möchte behaupten, wenn wir das verfolgen in den Bereich des Infrarot, in den Bereich der Mikrowellen, Radiowellen, dass wir die Fortsetzung dieser Verteilung finden und dass uns diese Verteilung den Schlüssel gibt, den Teil der Evolution selbst. Dass wir verstehen, warum die Evolution diese Zielrichtung als die Zielrichtung der Entfaltung von Lebewesen vorsehen musste. Denn diese Richtschnur ermöglicht es eben dem lebenden System, flexibel zu sein und gleichzeitig stabil, sensitiv zu sein und diese Sensitivität auch abschalten zu können. Das System braucht nur bestimmte Strukturen in den chaotischen Bereich kurzzeitig zu überführen und schon hat es seine Sensitivität verloren. Oder es kann seine Sensitivität unter bestimmten Umständen noch selektiv steigern. Nun, was sagt uns das? Welche Konsequenzen können wir aus diesen Überlegungen ziehen? Wenn wir eine naturwissenschaftliche Begründung für Naturheilverfahren, für biologische Systeme, für Leben finden wollen, dann muss diese Begründung eine Begründung für das Leben sein, eine Begründung für die Eigenschaften des Lebens und nicht für die Eigenschaften des Todes, wie sie uns die Biochemie hier vorgibt. Wir müssen verstehen, was Leben eigentlich bedeutet. Wir müssen in der Lage sein, eine Zielrichtung anzugeben, ohne natürlich die bekannten Fakten der Wissenschaft auszuklammern oder auszuschließen oder ihnen zu widersprechen. Es ist ja alles richtig, was die Biochemie uns sagt, nur es ist falsch interpretiert. Es ist auch richtig, dass es Bereiche gibt, die man chaotisch interpretieren kann, aber das schließt nicht aus, dass es Bereiche gibt, die eben auch einen Sinn haben. Es ist sicher auch richtig, wenn wir Erscheinungen beobachten, die man als darwinistisch bezeichnen kann, wenn man sagen kann, es gibt eben bestimmte Selektionsprinzipien, die vom Standpunkt des Darwinismus, von dieser Philosophie des Überlebens des Züchtigsten verstanden werden können. Aber das klammert doch die vielen Fälle nicht aus, wo das nicht der Fall ist und wo wir auch einen Sinn in den nicht darwinistischen Erscheinungen sehen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel ist bekannt, Frau Ho, eine bekannte Biologin, führt dieses Beispiel immer wieder an, dass es Schmetterlinge gibt, die sich gegenseitig vollständig nachahmen können. Ein Überlebens- und ein Selektionsvorteil für beide nach dem Darwinismus. Diese Schmetterlinge, die sich gegenseitig mimikrieren können, sind geradezu Beispiele für den Darwinismus. Sie haben nur einen Nachteil für die Wissenschaft, sie sind sich noch nie begegnet. Das heißt, eine solche Zielrichtung würde man sofort unterstellen, wenn die Schmetterlinge zusammen in einer Gegend vorkämen. Man kann diese Zielrichtung aber ausschließen durch die Tatsache, dass sie dieses Ziel gar nicht verfolgen können, weil sie nicht miteinander in Berührung kommen. Daran sehen wir, dass die Evolution es eben nicht darauf abgestimmt hat, immer den, der den stärksten Ellbogen hat, dem Überleben zu verhelfen, sondern die Evolution hat eine Zielrichtung, die aus dieser Verteilung her durchaus verständlich ist. Die Zielrichtung, Systeme zu stabilisieren mit höchsten Antennen, mit feinster Sensitivität, mit Kooperationsfähigkeit, auch das ist damit verbunden, die Möglichkeit, Gesellschaften aufzubauen, die Antennen auszurichten auf die feinen Signale der Umgebung und sie sich nicht durch biochemische Attacken zerstören zu lassen, nur nebenbei bemerkt. Die Evolution hat das Ziel, in der Freude, in einer Freude, einer elementaren Freude, die dem gleichen Bedürfnis gleichkommt, die Nahrung aufzunehmen, in einem solchen elementaren Bedürfnis eine Kooperationsfähigkeit über diese hohe Sensitivität zu entwickeln und letztlich nur aus dieser Freude heraus ein Leben zu entfalten. Und wer diese Freude nicht kennt, wer diese Freude nicht berücksichtigt bei der Behandlung einer Krankheit, der behandelt diese Krankheit nicht richtig. Denn es ist die Essenz des Lebens, die hier angesprochen wird. Nicht die Regulation der Biochemie in der Zelle ist entscheidend. Es gibt Zellen, die biochemisch und längst versagen und trotzdem noch sehr vital sind. Entscheidend ist die Fähigkeit des Systems, diese grundsätzlichen biologischen Eigenschaften aufrechtzuerhalten, aufzubauen, für die Gemeinschaft nutzbar zu machen. Und ich bringe das jetzt als Behauptung. Ich könnte diese Dinge natürlich schon allein aus dieser Kurve Punkt für Punkt wieder belegen. Wir wissen heute, wenn wir nach einer Lösung suchen, wie Krankheit aus dieser Sicht zu betrachten ist, dass es letztlich auf die Abweichung von dieser Idealverteilung ankommt. Wenn ein biologisches System nicht mehr diese ideale Verteilung zeigt, wenn es sich entweder in dem Bereich des Chaos befindet oder im Bereich der Ordnung, in einem zu starken Bereich der Ordnung, beides kann sich krankhaft zu bezeichnen. Zwei Beispiele. Ein Rückfall in das Chaos, einen selektiven Rückfall in das Chaos, sehen Sie bei Tumorgewebe. Tumorgewebe hat die Fähigkeit verloren, einen Verband zu bilden, einen Verband aufzubauen. Es geht hauptsächlich über in den Zustand eines chaotischen Bereiches. Es verliert die sensitive Kopplung zu den Nachbarzellen. Es will nichts von den Nachbarzellen wissen. Es geht zurück, evolutionsmäßig zurück in eine frühere Phase der Evolution, indem es eine Überlebenschance darin erkennt, sich zu individualisieren, als Einzelzelle auch unsterblich zu werden. Tumorzellen sind unsterbliche Zellen im Gegensatz zu den Normalzellen. Die Zellen der Helen Lane, sogenannte Helazellen, leben heute noch in jedem Labor der Welt. Helen Lane ist schon längst gestorben. Ihre Tumorzellen haben überlebt. Diese Überlebensstrategie ist in diesem Falle aufgegangen, in den meisten Fällen natürlich nicht. Die Überlebensstrategie des Tumorverbandes ist das Entscheidende bei der Betrachtung dieses Vorgangs. Und es ist geradezu absurd, makaber, gegen diese Überlebensstrategie eines Verbandes eine Vernichtungsstrategie zu setzen, die den Verband immer mehr dazu zwingt, immer mehr Tumorzellen nachzuproduzieren, damit er ja überleben kann. Es ist geradezu absurd, mit Vernichtungswaffen gegen einen biologisch sinnvollen Krieg in einem Verband, einen biologisch sinnvollen Kampf zwischen Kooperativität und Individualisierung anzugehen. Man steuert unbiologisch, wenn man mit Vernichtungswaffen gegen eine solche Art der Auseinandersetzung im biologischen System angeht, und Sie kennen die Ergebnisse bestätigen das. Nun, es gibt auch Bereiche, in denen der Ordnungszustand zu hoch wird, zum Beispiel dann, wenn biologische Strukturen erstarren, wenn sie ihre Flexibilität verlieren, wenn sie quasi kristallin werden. Zum Beispiel bei Krankheiten wie Sklerose, wo die Fähigkeit des Zellverbandes verloren geht, neue Zellen nachzubilden. Die Fähigkeit, neue Zellen nachzubilden, erfordert den Übergang in einen etwas chaotischeren Zustand, erfordert die Abkopplung vom Verband, also etwas durchaus Biologisches. Aber die Erstarrung im Verband, die Eingliederung ohne neue Impulse geben zu können, ohne das Individualisierungsmerkmal, ist ebenso krankhaft. Und aus dieser Sicht erscheinen dann die herkömmlichen Krankheiten, die sich letztlich oder vorwiegend aus diogenischen Vorstellungen heraus entwickelt haben. Aus dieser Sicht erscheint es notwendig, eine neue Einteilung der Krankheit vorzunehmen und diese Kriterien zu berücksichtigen. Ich darf zusammenfassen, meine Zeit ist abgelaufen. Wir wissen, dass die Biochemie richtige Ergebnisse liefert, die sauber abgesichert sind und in vielen sehr eindrucksvollen Publikationen uns zur Verfügung stehen. Aber es ist falsch zu glauben, dass diese biochemische Denkweise die Ganzheit, dass die Realität widerspiegelt. Nicht die Ergebnisse sind falsch, sondern der Ausschließlichkeitsanspruch ist falsch. Falsch ist es zu glauben, dass es über diese molekulare Ebene hinaus nicht noch Bereiche gibt, die das Leben überhaupt erst ausmachen, die als Grundlage unserer Denkweise erarbeitet werden müssen und die uns dazu zwingen müssen, die Behandlungen nur unter Einfluss solcher Gesichtspunkte durchzuführen. Wir werden dabei nicht nur erfolgreicher werden, wir werden dabei auch humaner werden. Danke.